Ja, ihr habt ja gemerkt, ich war Freitag nicht zur Bibelstunde. Da war ich mit meinen Kollegen draußen. Arbeitskollegen waren bei Essen, Weihnachtsessen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach Mann, was mache ich hier? Ist doch irgendwie, gibt keine guten Gespräche. Naja, aber ich war nicht so begeistert, dann da zu sein. Ich meine, das Essen war lecker, wirklich lecker. Ich habe auch was genommen, das war eigentlich gar nicht so produktiv, weil ich hatte was mit Knoblauch genommen und ich hatte eine ganz schöne Knoblauchfahne. Aber ich hatte trotzdem gute Gespräche und der arme Mann musste das aushalten. Und zwar sind wir dann später, nachdem wir hier aus der alten Börse war das, hier gegenüber schräg, als wir da weggegangen sind, sind wir noch beim Weihnachtsmarkt gegangen. Und da habe ich dann, als wir so die erste Bude da angelaufen sind, habe ich dann so auf zwei junge Männer bin ich da gestoßen und habe so gefragt, können wir uns hier noch zustellen? Und die so, ja klar. Und dann haben sie mir sofort erstmal so einen Kakao mit irgendwas da drin gegeben, geschenkt einfach so. Und ich kam dann mit denen so ins Gespräch. Erst war es ziemlich politisch. Er war Russe, ich weiß nicht mehr den Namen, ich meine Nikolai, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war das Gespräch erst über politische Sachen und so, aber wir haben gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge, so von dem, was wir wissen oder glauben zu wissen, und das passte ziemlich gut. Und er fasste irgendwie Vertrauen zu mir und fing dann an, auf einmal von seinem Leben zu erzählen, dass er seine Mutter ziemlich früh in jungen Jahren verloren hat. Er war, glaube ich, 6 Jahre, da ist sie gestorben. Und dann ist sein Leben ziemlich durcheinander gegangen. Also ziemlich auf schlechte Bahn mit Drogen. Und er war auch Psychiatrie und hat sehr, sehr viel durchgemacht. Und er selbst ist orthodox, hat mir voller Stolz sein Kreuz gezeigt, was man so aufklappen kann, mit einem Spruch auf Russisch, den konnte ich natürlich nicht lesen, aber er hat mir gesagt, was das bedeutet. Auf jeden Fall hat er mir dann aus seinem Leben erzählt, und dass er an Gott glaubt, ja, und das alles. Aber er hat den Priester gefragt, ne, warum musste meine Mutter so früh sterben, bin ich so ein schlechter Mensch, dass Gott sie von mir genommen hat? Und der Priester hat ihm schon gesagt, nein, so ist das nicht. Warum das so ist, weiß er nicht. Dann hat er gesagt, er war bei einer Baptistin und die hat auch das Gleiche gesagt. Das kann dir keiner erzählen, warum das so ist. Aber da ist ein Gott. Na, und das hatten sie ihm alles erzählt. Und da habe ich dann angefangen so zu erzählen, ja, da ist ein Gott. Und Jesus ist für deine Schuld gestorben. Du hast Schuld. Du siehst die Menschen um dich herum. Die sind alle böse. Alle. Und da habe ich gesagt, ich bin auch böse. Aber Gott ist für Sünder gestorben. Für Menschen, die eigentlich seine Feinde sind. Und du musst nur an ihm glauben. Folge ihm nach. Das Gespräch ging dann nur kurz weiter, weil er musste dann leider weg mit dem Bus. Aber ich denke, das, was ich ihm gesagt habe, das hat ihm sehr weitergeholfen. Und ich habe gesehen, dass sein Gesicht war voller Freude, hat man gesehen, irgendwo hat es ihn bewegt. So war eigentlich aus dem Tag, wo ich dachte, ach, das bringt gar nichts. Geistig ist das absolut, da wäre ich mal in eine Bibelstunde gekommen, aber dann wusste ich, okay, nein, es hat einen anderen Sinn gehabt. Manchmal ist das wichtig, einfach, dass man mit anderen Menschen ins Gespräch kommt, wenn man dazu die Chance hat, immer nutzen. Egal wann, wo. Es war auf jeden Fall dadurch doch ein sehr schöner Abend für mich geworden. Ne, trotz der blödsinnigen Gespräche, viel Geläster und alles. Ich habe mich selbst mit reinziehen lassen und eigentlich habe ich mich total geärgert. Ich wollte eigentlich schon nach Hause. Direkt als wir hier rausgegangen sind, habe ich gedacht, ach komm, gehe ich noch mal kurz mit. Ja, dann ist doch was Gutes raus geworden. Ja, ich konnte ihm auf jeden Fall zeigen, dass Jesus da ist, dass er die Menschen sucht, dass er gut für die Menschen ist. Und heute möchte ich genau über Jesus reden. Was ist Jesus? Welche Eigenschaften hat er? Sagt mal so was im Raum. Was ist er? Was hat er? Ja, alles richtig. Ja, auf der Erde war er es nicht ganz, aber er hat von Gott sehr viel gezeigt gekriegt, was er gemacht hat. Ja? Habt ihr noch Ideen? Okay, Eigenschaften. Was ist er von seiner Stellung? Was war das? Gottes Sohn, ja. Sonst noch was? Er ist zum Beispiel das Lamm. Er ist ein Prophet. Sogar nicht nur ein Prophet, sondern der Prophet. Er ist der Hohepriester. Und was ist er für Israel? Ganz speziell für Israel. Was war das? Ja, Messias. Messias, weißt du, was das Wort bedeutet? Der Gesalbte oder der Christus ist das gleiche Wort. Messias ist jüdisch. Christus ist dann griechisch. Oder ja, in dem Fall sogar Latein. Christos wäre griechisch. Und der Gesalbte ist der König. Naja, heute möchte ich, also ich werde mal in weiteren Predigten immer mal wieder darauf eingehen, wer Jesus ist, eine Eigenschaft herausnehmen, was er ist und warum er das besonders ist. Heute möchte ich mich besonders um den König eben kümmern, warum er der König ist. Was wissen wir darüber, warum ist er der König Israels? Er ist Nachfolger eines Königs und es wird ja gesagt, sein Vater David, obwohl er vor ihm ist, ne, Jesus ist vor ihm, hat er ja auch gesagt. Wie kann das sein, dass der Christus ein König, also ein Nachfahre Davids ist? Und David hat ja selbst gesagt, dass er vor ihm ist. Er ist ein Nachfahre Davids. Und das Interessante ist, es gibt zwei Stammbäume in der Bibel. Einmal im Matthäus und einmal im Lukas. Ich werde die nicht vorlesen, keine Angst, das wird ziemlich langweilig. Aber das Interessante ist, in Matthäus steht die Linie von Josef und im Lukas in genau umgekehrter Reihenfolge die Linie von Maria. Und ja, ich möchte auf die Gemeinsamkeiten eingehen und ihr merkt dann, irgendwo spaltet sich das. Das ist ein ganz anderer. Aber das ist auch hat eben seinen Grund. Ich lese mal vor. Matthäus 1, die Verse 5 bis 6 und 16. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. So, jetzt gehe ich mal erstmal in Lukas kurz rein. Und zwar, da lese ich den, habe ich das ein bisschen umgedreht. Der ganze Stammbaum ist ja komplett umgekehrt, aber ich werde jetzt erstmal das, um eben auf David zurückzukommen. Und zwar jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Lukas 3, Vers 31 und 32. Des Melea, des Mainan, des Matata, des Nathan, des Davids, des Isai, des Obed, des Boas, des Salmon, des Nachschon. Also bis da, das reicht. Ist mehr als genug. Aber hier sehen wir halt auf der einen Seite König David hatte zwei, oder hat mehrere Söhne, aber ich sag mal zwei, die in dieser Linie sind. Also einmal Salomo, das ist der Sohn, den David mit der Frau des Uriah, also mit der Bathseba hatte. Das war ja eine ziemlich, also es war eine sündige Sache, was da gelaufen ist. Der hat einfach die Frau genommen und den Uriah getötet dafür. Und dafür hatte er ja auch vor Gott Buße tun müssen, als der Nathan, der Prophet, dann zu ihm gegangen ist und ihm das aufgezeigt hat, was er gemacht hat. Da hat er auch wahrhaftig Buße getan, aber es war eine schlimme Sünde erstmal, die da vorgefallen ist. Und im Lukas sehen wir eben, dass von David auf Nathan geht. Nathan ist auch ein Sohn, jetzt habe ich nicht nachgeguckt, von welcher Frau, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ab David spaltet sich der Baum auf, einmal in die menschliche Linie über Maria, also bis eine Maria, und einmal über die königliche Linie über Salomo. Und jetzt lesen wir mal in Matthäus weiter, den Matthäus 16. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Und im Lukas steht, und Jesus, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des Mattata, des Levi, des Melchi. Also hier sieht man, dass das Josef, praktisch der Eli, ist der Vater von Maria. Und Maria, also er ist mit anderen Worten der Schwiegersohn Josef von Eli. Im Judentum war es normal, dass eben die Männer genannt werden, weil von denen kam dann auch das Erbe entsprechend. Und das ist also ganz normal, dass Maria kaum Erwähnung da findet. Der Stammbaum im Lukas geht eben, wie gesagt, über Josef, Josefs Schwiegervater und ist Marias Stammbaum. Und im Matthäus wird das Königstum angezeigt, wie das eigentlich auf Josef übergeht. Ja, das Königtum wurde von Israel weggenommen. Und zwar, weil sie immer wieder fremden Götzen nachgelaufen sind und sich immer wieder von dem Gott Israel abgewandt haben. Den Gott Israels abgewandt haben. Und dann mussten sie in die Verbannung nach Babylon und seitdem gibt es keinen König mehr. Es gibt keinen König auf dem Thron in Israel. Ja, es gibt einen zur Zeit Jesu namens Herodes, der auf den Thron gesetzt wurde, aber der wurde von Rom eingesetzt. Das ist kein König Israels. Auch wenn er, soweit ich weiß, dort geboren ist und römisches Bürgerrecht hatte. Aber er ist halt kein Mann, den aus dieser Königslinie und hat eigentlich kein Anrecht auf diesen Thron. Ja, lass uns jetzt über die Geburt Jesu lesen. Und das Interessante ist, also wo ich jetzt hinauf möchte, ist, dass Josef eigentlich so wie er als Mann ist, wenn er so als König geworden wäre, wenn er wirklich auf den Thron gesessen hätte, wäre er wahrscheinlich ein sehr guter König geworden. Und deswegen möchte ich Matthäus 1, Vers 18 bis 25 lesen. Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Jesus ist ein sehr interessanter Name. Jesus ist ja hier die Deutsche, beziehungsweise die in vielen Ländern halt der Name. Kommt von Jeshua oder Joshua. Jeshua, und das bedeutet: Gott rettet. Gott rettet. Gott mit uns. Ja, ich finde es sehr interessant, wenn man so Josef und Maria sieht, wie sie gehandelt haben, als Maria schwanger wurde, war für Josef ja klar, sie muss einen anderen haben. Da muss ein anderer Mann sein. Aber das Interessante ist, er handelt so, er liebt Maria immer noch. Obwohl sie ihn ja anscheinend betrogen hat, liebt er sie immer noch. Und er wollte sie nicht der öffentlichen Schande preisgeben, sondern wollte sie heimlich entlassen. Er wollte praktisch abhauen, und damit hätte er noch was viel Größeres getan, als nicht nur sie der öffentlichen Schande preisgeben. Sie wäre gesteinigt worden, wenn das so wäre, weil das wäre Ehebruch, und da wäre der Tod durch Steinigung halt die Strafe gewesen. Und anstatt sie dieser Schande preiszugeben, obwohl sie ihn betrogen hat, augenscheinlich, wollte er sie heimlich entlassen, und er wollte einfach türmen. Was er damit gemacht hätte, ist: Alle hätten gedacht, er hätte sich nicht enthalten können, und vor der Hochzeit ist er zu ihr gegangen und ist jetzt abgehauen, weil er mit dieser Schande nicht leben kann. Er hätte die Schuld von ihr auf sich genommen. Und wenn wir hier lesen, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte. Er war gerecht vor Gott. Und ich glaube nicht, dass er vorher gerecht war, sondern diese Tat. Josef kennt etwas, was in dieser Welt fremd ist. Ich sag mal, wir haben ja bald Thementag, und da sind ja Worte im Wandel. Liebe ist ein Wort. Liebe bedeutet viel. Und heutzutage bedeutet es fast ausschließlich Sex oder ja, vielleicht noch irgendwie Freundschaft oder sowas halt. Mehr Bedeutung hat es eigentlich kaum noch. Also das ist wirklich die Hauptbedeutung. Und im Griechischen gibt es dafür aber eben vier verschiedene Wörter, die Liebe bezeichnen. Klar, Eros ist dabei, also die sexuelle Liebe, ja. Aber dann gibt es auch Philein, die Liebe unter Freunden. Storgia ist die Liebe in der Familie, ne, zu den Kindern und zu den Eltern. Und dann gibt es eben Agape, die bedingungslose Liebe, die Liebe, die liebt, auch wenn man nicht zurückgeliebt wird. Das ist die Liebe, die eigentlich nur Gott hat. Und wir Menschen neigen dazu, diese ganz außer Acht zu lassen und gar nicht zu kennen. Aber Josef hat diese Liebe gegenüber Maria gehabt, obwohl sie ihn ja anscheinend betrogen hat. So musste er das denken halt. Wollte er trotzdem das Beste für sie und er hätte es sogar zugelassen, dass sie dann mit einem anderen Mann zusammenkommt. Aber so ist es ja nicht. Er hätte seine Frau so geliebt, dass er das alles gemacht hätte. Aber es war ja nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist, das Kind in Maria ist vom Heiligen Geist. Und er ist vorhergesagt im Alten Testament. Er ist in diese Welt gekommen, um sein Volk zu retten. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das ist eine alte Prophezeiung. Und Josef wird dann wach aus seinem Traum. Ne, der hat das praktisch im Schlaf, im Traum gesehen. Er wacht und er handelt genauso, wie der Engel es befohlen hat. Er ist gehorsam Gott gegenüber und handelt so. Maria finde ich genauso interessant, denn als der Engel Gabriel zu ihr gekommen ist, ja, sie hat gefragt, wie kann das geschehen? Ich habe doch keinen Mann. Und als er erklärt hat, dieses Kind ist von Gott, sie hat das angenommen. Obwohl sie wusste, das kann Folgen haben. Was wird Josef, mein Verlobter, denken, wenn ich schwanger werde? Aber sie vertraut auf Gott, dass er das richtet. Dass er alles so einrichtet, dass das so kommt, wie er es gesagt hat. Sie vertraut. Ja, wenn einer sagt, stille Nacht, heilige Nacht, heißt es ja das hochheilige Paar. Hochheilig? Nein, hochheilig ist Gott allein. Aber heilig auf alle Fälle. Und wirklich auch ein Vorbild. Auf jeden Fall glaube ich, dass Josef, wenn er auf dem Thron gewesen wäre, auch ein guter König gewesen wäre. Aber der Königsthron ist von Israel gerückt worden und selbst als Jesus, der ja der König ist und eigentlich auch dieses hätte einfordern können, hat auch darauf verzichtet, seine Königswürde durchzudrücken hier und hier zu herrschen. Er hatte ein anderes Ziel, aber er wäre der König. Wenn man im Johannes 1, Vers 10 und 13 liest, dann merkt man, dass er wirklich das Anrecht auf Israel hat. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Er kam in sein Eigentum, ist Israel. Ist nicht die ganze Welt, ist Israel. Und genau die haben ihn am stärksten abgelehnt. Aber ich sag mal, der Mensch selbst ist erstmal Feind Gottes und lehnt natürlich aus sich heraus Jesus ab. Erst wenn Gott ihn zieht, diesen Menschen zieht, kann er erkennen, dass er Jesus braucht und dann auch Heilung empfangen. Normalerweise ist erstmal der Mensch Feind Gottes und damit auch Feind Jesu. Aber das ist das Gute. Jesus hat diese Agape uns gegenüber und er liebt uns trotzdem. Obwohl wir seine Feinde sind, liebt er uns trotzdem. Und darum hat er etwas getan, um diese Feindschaft zu beenden. Ja, das Interessante ist, sein Eigentum hat ihn zum größten Teil abgelehnt. Es war eigentlich nur eine kleine Schar, die bei ihm geblieben sind. Wenn man bedenkt, dass Israel ein ganzes Volk ist, sind nur wenige zu ihm gekommen. Und das, obwohl die meisten die Taten gesehen haben, obwohl sie gesehen haben, dass er Wunder vollbringt und eigentlich alle Voraussetzungen gezeigt hat. Oder was heißt eigentlich? Eigentlich ist es mal ein schlechtes Wort. Er hat alles gezeigt, was der Messias, der von Gott kommen sollte, was er tun musste oder zeigen musste, dass er das tut. Damit hat er seine Sohnschaft Gottes und auch seine Anspruch auf den Königsthron gezeigt. Die ganzen Wunder konnte nur der machen, der von Gott kommt. Nur aus Gott allein. Ja, das Interessante ist, Jesus ist erst recht spät eigentlich mit dem Dienst angefangen. Mit 30 Jahren. Ich glaube aber nicht, dass das Zufall ist, dass er erst 30 geworden ist und dann seinen Dienst begonnen hat. Denn für seinen Dienst mussten zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zwei Voraussetzungen, die er haben musste, dass er seinen Dienst beginnen konnte. Und zwar das erste ist, er musste das Königstum haben. Mit anderen Worten, er musste Josef beerbt haben. Das heißt, er musste gestorben sein. Er muss praktisch das Erbe sein und die Königslinie muss auf ihn übergegangen sein. Und das Zweite ist, der Hohepriester, das Amt des Hohepriesters hatte eine Voraussetzung und zwar ein Alter. Der Hohepriester sollte zwischen 30 und 50 Jahre sein. Nach 50 Jahren, wenn er 50 geworden ist, muss er das Amt abgeben. Und vor 30 darf er nicht Hohepriester werden. Also das ist die Voraussetzung, um Hohepriester zu sein. Und das ist er ja auch. Nicht nur König, auch Hohepriester. Und deswegen ist er mit 30 eben angefangen, wie wir das ja auch gelesen haben. In Lukas 3, Vers 23. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Als er begann, er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs und so weiter und so fort. Das musste erfüllt sein. Ja, Jesus hat selbst dieses Königstum hat er bestätigt vor Pilatus. Und auch vor Israel. Und das lesen wir mal eben schnell. In Johannes 18, Vers 33 bis 37. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst? Oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ja, ihr wisst, wie es weitergeht. Pilatus hat dann die Frage gestellt, was ist Wahrheit? Er ist die Wahrheit. Und er hat von dieser Wahrheit Zeugnis gegeben. Israel hat ihn ja ausgeliefert und das Königtum hat Jesus noch nicht angenommen. Aber es gibt schon ein Königreich. Jesus ist jetzt im Himmel beim Vater. Und er wird dieses diese Königsherrschaft auf diese Erde bringen. Und jetzt regiert er im Himmel als der Regent. König ist er nur von Israel, aber Erlösung hat er der ganzen Welt gebracht. Er, der König, ist er, anstatt wirklich auf den Thron zu gehen, ist er ein Lamm geworden. Ein Lamm, um für unsere Schuld zu bezahlen. Wenn man in der Offenbarung liest, da ist das Lamm vom Thron. Und das ist das Einzige, was würdig ist, das Buch zu öffnen mit den Siegeln. Niemand ist würdig, bis auf Jesus, das Lamm. Ja, er ist ja auch der von Gott gesandte Hohepriester und er hat die Versöhnung direkt vor Gottes Thron getragen im Himmel. Und damit hat er alles gemacht, dass Gott ihn über alle Maßen erhöht. Und er wird einmal als König kommen. Ja, lasst uns aufstehen und beten zusammen. Herr, du bist uns alles geworden, König, Priester, Prophet und das Lamm warst du. Und ja, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Herr, wie sehr hast du uns geliebt, dass du diesen Weg gegangen bist. Du hattest alles im Himmel und ja, warst der Höchste und bist auf diese Erde gekommen, hast dich erniedrigt, um ja, uns Menschen zu erreichen. Du hättest als Herrscher kommen können und doch bist du ja, als ja, Lamm gekommen, als das von Gott wohlgefällige Opfer. Herr, hab Dank dafür, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir auch wissen, dass du dein Königreich auf dieser Erde aufbauen wirst. Ja, Herr, ich möchte dich jetzt besonders für den jungen Mann bitten, den, ich glaube, Nikolai. Herr, geh du ihm nach. Lass diese Worte wirklich in sein Herz rutschen und dass er erkennt, dass er dich braucht. Er weiß viel und Herr, du musst sein Herz öffnen, dass er das wirklich annimmt und ja, dir nachfolgt, Herr. Herr, segne du uns bitte und ja, schenke uns einen gesegneten Sonntag. Amen.